So, liebe Freundinnen und Freunde, es freut mich, euch begrüßen zu dürfen bei unserem neuen, nächsten Shiur. Diese Woche haben wir Parashat Be'ha'alotecha, die dritte Parasha im Buch Bamidbar. Und es ist eine Parasha mit ganz viel Inhalt, auch halachisch, auch wenn es nicht eine klassische Mitzvah-Parasha ist, in welches viele, viele Mitzvot gibt, haben wir dennoch eine Menge ganz lehrreichen Mitzvot, die zu entdecken sind. Ganz am Anfang der Parasha haben wir einen Auftrag an Aharon, der die Menorah zünden soll. Das heißt, es gab eine Menorah im Mishkan, im Bet HaMikdash, wie wir das bereits aus dem Abschnitt Terumah wissen, wie diese Menorah ausgesehen hat. Weitere Details finden wir hier in unserer Parasha. Und anschließend, nach diesen drei Psukim, nach diesen drei Versen, haben wir die folgende Sache. Vaidaber Moshe el Bnei Israel lasot ha-Pasach. Und Moshe redete mit den Kindern Israel, dass sie Pesach. Die Übersetzung ist schlecht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mich auf solchen Übersetzungen aufrege. Es sind allerdings die Übersetzungen, die einfach im Umlauf sind und sind nicht zwingend jüdisch. Und hier heißt es so: Mose redete mit den Kindern Israel, dass sie Passach hielten. Nein, nein, nein. Lasot heißt nicht Pesach halten. Lishmor heißt zu hüten, zu halten. Lasot heißt was anderes. Und das bringt mich überhaupt zum nächsten Thema, das wir bereits in der Vergangenheit angesprochen haben. Wir nennen das Fest, das wir vor 8 Wochen, 9 Wochen hatten, 8 Wochen, das nennen wir das Pesachfest. Das ist aber eigentlich ein bisschen ein Irrtum. Wir haben nicht das Pesachfest gefeiert. Wir haben das Fest gefeiert. Es ist aber nicht das Pesachfest, denn Pesach ist kein Fest. Pesach kommt gerade vor dem Fest. Das Fest heißt Chag HaMatzot. Im rabbinischen Hebräisch hat sich die Nomenklatur, der Name Pesach auch durchgesetzt. Aber eigentlich ist es im biblischen Hebräisch nicht Chag HaPesach, sondern Chag HaMatzot. Was ist der Unterschied, fragen Sie mir. Die Antwort ist, Pesach ist Erev Pesach. Pesach ist Erev Chag HaMatzot am 14. Nisan, gerade vor dem Matzenfest. Da pflegten wir, und so werden wir, so Gott will, als der Mashiach kommen wird und wir wieder ein Bet HaMikdash haben, dann werden wir wieder das tun, nämlich ein Pesachopfer im Hof des Tempels ordentlich schächten und dass die Kohanim ihre Aufgaben diesbezüglich erfüllen, sodass das als Opfer gültig gebracht wird und es anschließend beim Sederabend in Jerusalem essen. Das ist, was hier geschrieben ist. Sollten Pesach machen. Sie sollten also das Opfer machen. Vayasu et Pesach, dieses Pesach, Barishon, am Vortag. Rishon heißt normalerweise am ersten Tag, aber hier heißt es eigentlich im Vergleich, also es ist am ersten Tag, am Tag vor dem Pesachfest. Ba'arba'asar, wer noch nicht verstanden hat, sieht das hier ausdrücklich, am 14., Ba'arba'asar, am 14. Tag, Lachodesh, im Monat, in welchem Monat? Im Monat, den wir gerade feiern, nämlich Nisan. Ben Arbaim, nachmittags, Bemidbar Sinai, das war Bemidbar Sinai. Und das machten sie, Kechol Asher Tziva Hashem et Moshe, nach allen Verordnungen Gottes an Moshe. Kenas ubne Israel, so taten ibne Israel. Das heißt, Moshe beauftragt zum ersten Mal seit dem Auszug aus Ägypten. Wir sind jetzt am Anfang des Buch Bamidbar. Das heißt, was haben wir hinter uns? Wir haben das ganze Buch Shemot, insbesondere jene Teile von Shemot, die zu Lebzeiten jener Menschen sich abgespielt haben. Das heißt, vom Auszug aus Ägypten und noch ein bisschen früher, die 10 Plagen, Auszug aus Ägypten, Offenbarung am Berg Sinai und von dort, also wir sind noch immer am Berg Sinai. Dann werden die restlichen Teile von Sefer Shemot und ganz Sefer Vayikra gelehrt und Anfang von Ja, bis da. Und ja, ein Stück von Bamidbar eigentlich auch. Parshat Nasso zum Beispiel fand vor Pesach statt, am Anfang, als das Stiftzelt eingeweiht wurde. Das heißt, ein Stück vom Anfang von Bamidbar ist auch abgedeckt. All das spielt sich in diesem Jahr ab, seit der Offenbarung im Berg Sinai bis dem heutigen Tag. Und wir sind beim Berg Sinai, am Fuß des Berges. Dort ist das Lager des Volkes. Und sie bringen jetzt zum ersten Mal ordentlich ein Pessachopfer. Nicht, weil sie gerade vor dem Auszug sind und etwas außergewöhnlich machen, sondern nur das gewöhnliche Pessachopfer. Es ist nur außergewöhnlich, weil es das erste Mal ist. Gut. Vayasu et ha-Pesach barishon. Und sie taten den Pessach am ersten, also am Vortag, wie ich gesagt habe, am 14. Tag im Monat Nisan. Unsere Weisen sagen übrigens etwas ganz Interessantes. Wir merken, Rashi zitiert das, dass das der einzige Korban Pesach ist. Das einzige Mal, dass sie ein Pesach-Opfer brachten, als sie in der Wüste waren. Das nächste Mal, dass sie Pesach bringen werden, wird 40 Jahre, 39 Jahre später sein, als sie gerade in Israel einziehen, also am Anfang des Buch Joshua. Aber uns interessiert, was direkt nachher steht. Und es gab Menschen, die waren Tameh, rituell unrein. Warum? Sie wurden unrein an einem Menschen. Sehr schöne Übersetzung übrigens hier. Was heißt Nefesh Adam, die Seele eines Menschen? Es geht um einen Toten. Jemand ist verstorben und die, die diese Leiche berührt haben, die im gleichen Raum waren, die die Leiche getragen haben, bis sie bestattet wurde. All diese werden Tmeim. Dann übersetzte er von einem entseelten Menschen. Da muss ich sagen, hat er etwas Kreatives gemacht, Nefesh Adam zu Nefesh, die fehlt. Tolle Übersetzung. Allerdings, jene Menschen, die Tmeim waren, konnten jenem Pessach nicht das Pessachopfer machen. Warum nicht? Damit man das Pessachopfer macht, bringt und am Abend isst, muss man tahor sein. Wenn man nicht tahor ist, darf man vom Opfer nicht, also das Opfer nicht verzehren und kann man nicht einmal die Pflicht erfüllen, dass das Opfer im Namen, in seinem Namen gebracht wird. Das geht auch nicht. Man muss in Anmerkung kommen, um davon zu essen, damit man dieses Opfer auch bringen kann. Also sie konnten das Opfer nicht bringen, keine konnte es in ihrem Namen bringen, sie sind jetzt ohne. Sie kamen vor Moshe und Aaron bei Yom Amur an ihrem Tage. Und diese Menschen sagten zu ihm, interessant übrigens, sie kommen vor Moshe und Aaron und sprechen mit einem, mit Moshe, ja? Anachnu tmeim le Wir sind verunreinigt, wir sind tmeim wegen der Seele eines Menschen, wegen eines entseelten Menschen. Lama nigara, warum soll uns schlimmer sein, sollen wir weniger haben, sollen wir zu kurz kommen, levilti hakrivet korban Hashem, dass wir nicht das Opfer Gottes bringt bemoadon seine richtige Zeit, betochbene Israel zusammen mit allen anderen Juden. Es gibt hier eine gewaltige Aussage, die wir kommentieren müssen. Aber erstens, was sagen Sie? Warum sollen wir zu kurz kommen, dass wir des ewigen Opfergabe nicht herzubringen dürfen unter den Kindern Israels? Wir wollen auch Pessach bringen. Wir wollen auch Korban Pessach bringen. Warum sollen wir es nicht können? Aber wir sind Tmeim. Bei Yomer Alem Moshe und Moshe sagte zu ihnen, im Duvesh Lachem, wartet, bis ich vernehme, was euch der Ewige gebietet. Jetzt die erste Frage, die wir stellen müssen, ist, ohne dass wir weiterlesen, was würden wir auf Basis von Halachot, die wir bisher kennen, auf Basis von allen Halachot, außer Halachot, die ausdrücklich aus den kommenden Versen abgeleitet werden, was würden wir sagen? Und die Antwort ist, diese Menschen, also warum machen sich diese Menschen Sorgen? Die erste Reaktion wäre, weil die Tora betont, dass wer das Pessachopfer nicht bringt, Karet bekommt. Er steht unter einer Karetstrafe. Er wird also seine Seele wird abgeschnitten. Was das genau heißt, ist ein Riesenthema, aber es ist etwas ganz Schlimmes. Und sie wollen kein Karet haben, sie befürchten sich. So eine Ereignis kennen wir aus einer viel späteren Epoche. Im Anfang 16. Jahrhundert findet in der Stadt Tzfat eine sehr kontroversielle Sache statt, Mitte des 16. Jahrhunderts. Was findet statt? Es wird ein Sanhedrin neu gegründet. Ne? Was Sanhedrin gibt es seit 1800, 1700 Jahren nicht. Wie kann man ein Sanhedrin gründen? Und geht das überhaupt? Wie macht man das? Eigentlich, wie das im Talmud ausgelegt wird, ist, um ein Mitglied des Sanhedrins zu sein, muss man die wahre Semicha, die wahre Ordinierung bekommen. Und das heißt, jemand, der selbst Semicha hat, muss den Menschen als würdig fürs Smicha betrachten und ihn formell investieren, ja, aus ihm einen Musmach machen. Heute, wenn wir sagen, dass Rabbiner Smicha haben, dann ist es eigentlich eine Brauchtums-Smicha. Es ist nicht die Smicha von damals. Die Smicha von damals ist verloren gegangen. Wie ist sie verloren gegangen? Die Antwort ist, dass die Römer nicht wollten, dass diese Institution weitergeht. Und sie haben Menschen umgebracht, die es wagten, ihren Schülern Smicha zu geben. Und so ist die Und wie kann es dann sein, dass im 16. Jahrhundert wieder die Antwort, dass viele Menschen ausnahmsweise ein riesiges Bedürfnis empfanden, das ein Wieso? Weil viele dieser Menschen, die sich da zwar befinden, wo die Inquisition Juden vor der unmöglichen Wahl stellte, entweder flüchten und alles verlieren oder zum Christentum zu übertreten. Gerne hat keine weder noch gemacht. Die Aufrechten, die Mutigen haben gewählt zu flüchten. Allerdings hat nicht jeder das dachte nicht jeder, das zu können tun. Und es gab nicht wenige, die sich für eine Weile offiziell zum Christentum konvertierten, mit der Absicht aber dann zu flüchten, wenn sie es konnten. Sie wollten eigentlich ihr Hab und Gut verkaufen, ihre Häuser verkaufen, denn das konnten sie als Jude nicht tun. Das konnten sie auch nicht unmittelbar. Zeit musste vergehen, bis sie nicht mehr unter Verdacht stehen. Sie wollten tun, was sie konnten, damit sie einen Teil ihrer Besitztümer wenigstens mitnehmen können. Und auch bis man sich organisieren kann, also über Nacht zu flüchten, war nicht leicht. Liebe Freunde, es ist eine schwere Wahl, aber keine sollte zögern. Man soll diesen falschen Schritt nicht machen. Gott behüte, dass man je in so einer Situation sein soll. Und es ist nicht zumutbar, jetzt als Richter aufzutreten für die Leute von damals. Aber manche dieser Leute, die nach außen, die äußerlich zum Christentum übergetreten sind, haben es auch nach außen geschafft. Andere sind lange geblieben und hatten nachher große Probleme, sich wieder zu integrieren oder sind überhaupt, haben sich assimiliert und haben vielleicht noch Familientraditionen bis heute, dass sie von Maranen abstammen. Aber das ist halachisch dann nicht mehr standhaft. Aber es gab solche, die haben das in eine kürzere Zeit gemacht. Sie haben sich äußerlich als Christen, also zum Christentum konvertiert. Und dann, sagen wir mal, 20, 30 Jahre später haben sie es geschafft, das Iberische Halbinsel zu verlassen. Und sie kommen in Tzfat an und sie haben ein schlechtes Gewissen, ein sehr schlechtes Gewissen. So viele Juden und zigtausende Juden haben alles hinter sich gelassen, um nur nicht diesen Schritt zu wagen und kamen und sind ohne nicht nur was sie mitnehmen konnten, sind sie geflüchtet. Und diese Leute sind in Spanien geblieben. Sie fühlen sich unheimlich schlecht Und insbesondere, weil es ein riesiger Verrat ist gegenüber HaKadosh Baruch Hu. Sich vom Judentum insgesamt abzuwenden, auch wenn es nur äußerlich ist, ist eine schreckliche Sünde. Sie haben sich vor dem Kreuz geküsst, sie bekannten sich, was für Juden ganz sicher als Avodah Zarah gilt, und sie befürchten, dass sie jetzt unter einer Karettstrafe stehen. Was müssen sie jetzt tun? Und halachisch gilt, dass wenn jemand ein Karettverbot ganz allein steht, das heißt, normalerweise heißt das, die Person verdient ein gewisses Niveau an Hinrichtung, die Tora nicht vorsieht, dass man so eine Person hinrichten kann, man muss es Gott überlassen. Oder weil die Tora das in diesem Fall doch vorsieht, aber das nicht machbar ist, weil wir kein Sanhedrin haben und dass dieses Sanhedrin, ach, wir hätten, nicht auf dem Tempelberg tagt. Wir haben nicht alle Bedingungen, die nötig sind, Richtungen durchgeführt werden können. Das haben wir seit 2000 Jahren nicht. Also schon zu Tempelzeiten hat zurückgezogen aus dem einzigen Ort, wo sie tagen mussten, damit sie überhaupt die Möglichkeit hatten, eine Hinrichtung durchzuführen. Und seit dann haben wir keine Todesstrafe im Judentum, aus praktischen Überlegungen. Diese Menschen spürten aber, dass sie deshalb, obwohl sie sich an Avodah, dass sie deshalb unter einer Karettstrafe stehen. Und wie kann man diese loswerden? Die Antwort ist, wenn man eine Strafe von einem menschlichen, irdischen Bedien bekommt, eine körperliche Strafe, dann entfällt die Karettstrafe. Und sie wollten gerichtet werden und Peitsche bekommen. Eine sehr interessante, also außergewöhnliche Geschichte hier. Und auf Basis von einer Stelle von Rambam, die umstritten ist. Also sagen wir, glauben wir nicht, dass das die Meinung, dass jeder dieser Meinung ist. Rambam sagt, dass wenn alle Weisen Israels sich einigen, um den Sanhedrin wieder zu errichten, dann kann man das tun. Die Frage ist, wie kriegt man alle Weisen, was heißt alle Weisen Israels, also deutlich vom Land Israel, aber wie kriegt man alle zusammen? Die Rabbiner von Tzfat haben sich dann geeinigt, nicht Sanhedrin, Entschuldigung, wenn alle Weisen Israels sich einigen, um jemanden Smicha zu geben, das ist die Sache. Dann kriegt er Smicha und wenn er Smicha gibt, kann er sie dann weitergeben. Und da haben sich alle Rabbiner von Tzfat geeinigt, sie möchten das tun und sie suchten dann den würdigsten Kandidat und fanden den in der Person von Rabbi Yaakov Beirav, auch bekannt als Mahari Beirav. Mahari ist Kürzel für Moreno HaRav Yaakov. Und dem haben sie dann Smicha gegeben. Unmittelbar ist eine riesige Kontroverse losgebrochen, weil nur die Rabbiner von Tzfat daran beteiligt waren, nicht die Rabbiner von Jerusalem. Die Jerusalem damals war eine viel kleinere, weniger wichtige Stadt. Sie war sehr wenig entwickelt. Man spürte noch die zahlreichen Zerstörungen der Geschichte. Aber dennoch ist es Jerusalem und die Rabbiner von Jerusalem sagten, Rambam sagt ganz Herz Israel, wir waren nicht beteiligt, das ist ungültig. Allerdings, also das heißt, der Plan hat sich nicht viel weiter geführt. Mari Beirav hat vier seiner Schüler ordiniert. Einer von den vier war Rabbi Yosef Karo, der ein Shulchan Aruch schrieb. Und manche Leute wollen deshalb damit begründen, dass der Shulchan Aruch zum Standardkodex des Judentums wurde. Aber für uns ist wichtig, die Idee, diese Angst von Karett, wie real sie ist. Karett ist eine echt schlimme Strafe und man will sie nicht haben. Und diese Menschen, die spüren, wenn ich Korban Pesach Karett, halachisch ist das aber nicht ganz überzeugend, sie haben nicht absichtlich Korban Pesach gebracht, nicht gebracht, sondern sie konnten nicht, sie durften nicht, sie waren Temeim. Das fällt unter dem Nenner, vermutlich, von Ones Rachmana Patre, wenn jemand Force Majeure, jemand nicht tun oder tut etwas nicht aus Wahl, sondern aus, es hat sich so ergeben, dann Rachmane Patre, der liebe Gott, tut ihn schuldlos machen. Ja, er trägt keine Schuld. Und eigentlich hatten sie hier kein Bedürfnis, um Korban besser zu bringen. Nicht aus dieser Sicht wenigstens. Also was ist dann hier los? Entweder wussten sie diese Halacha nicht oder viel eher, erzählt uns die Tora das, weil sie den Korban Pesach unbedingt bringen wollten. Sie waren nicht zufrieden, befreit zu werden. Ja, sie hätten sagen können, wir sind befreit. Sie wurden damit nicht zufriedengestellt. Und dann fragen sie Moshe, was können wir tun? Wir wollen Korban Pesach bringen. Und dann kommen wir zum nächsten Abschnitt, weil Deborah Shimon Moshe Mor und der Ewige spricht zu Moshe und Folgendes zu sagen. Da bin Israel immer, sprich zu den Kindern Israel und sage, ich gehe Tamela Nefesh, was ist, wenn jemand Tame sein wird oder weit seit wird, weit entfernt von Jerusalem oder von Mishkan? Und das wird so geschehen, wie es ist später, ja? Und er möchte Pessach machen. Wie macht er Pessach? Die Antwort ist, Bachodesh Hasheni. Im zweiten Monat, im Monat Iyar, am 14. Tag, einen Monat später, macht er Pessach. Das ist die Verordnung von Pessach Sheni. Pessach Sheni ist nicht ein Feiertag, obwohl es ein Feiertag wird für jene Leute, die gerade dann ihr Pessach-Opfer bringen, aber es ist kein Feiertag an sich. Pessach Sheni, das heißt, wenn jemand Pessach-Opfer nicht bringen konnte, dann kann er es nachholen. Unter welchen Umständen? Die Antwort ist, er hat Pessach nicht bringen können, nicht er wollte nicht, er konnte nicht. Warum? Er war Tamä, ja, er war unrein, oder er war Bederech Rechoka, auf einem weiten Weg. Er hat es nicht geschafft. Er ist aufgebrochen nach Jerusalem, wollte noch rechtzeitig ankommen, ist ein paar Stunden zu spät gekommen. Oder noch später. Er konnte es gar nicht machen. Er hat nicht die Tage frei nehmen können. Er lebt 300 Kilometer entfernt, ja, oder 40, 50, 60, 80. Es ist weit genug, dass es halachisch eine Derech Rechoka heißt. Ja, und es gibt eine Meinungsverschiedenheit im Talmud, was genau damit gemeint ist. Der bringt Pesach Sheni. Das heißt, nicht jeder, ja, darf Pesach Sheni feiern, darf Pesach Sheni bringen. Es muss jemand sein, der eine halachisch gültige Ausrede hat, weshalb er dieses Opfer am ersten Pessach-Bringtag nicht gebracht. Interessant ist, was dann halachisch gebracht wird. Rambam zum Beispiel bringt, folgende Überlegungen. Erstens, was ist, wenn jemand Bar Mitzwa wurde nach Pessach? Es würde zu mir passen. Ich wurde nach Pessach Bar Mitzwa, ja? Man wird Bar Mitzwa nach Pessach. Was ist das Problem? Solange man nicht Bar Mitzwa ist, darf Pessach zwar mitessen, aber man ist eigentlich nicht, man wurde nicht befohlen, die Mitzwa zu machen. Das Befehl fängt erst mit Bar Mitzwa an. Und die Frage ist, ob Bar Mitzwa werden auch eine Art unvermeidliche Verhinderung ist oder ob es das gar nicht gibt. Ja, das heißt, soll jemand, der Bar Mitzwa wird nach Erev Pesach, soll so eine Person Pesach zu Pesach Sheni ein Opfer bringen oder nicht? Und Rambam ist der Meinung, ja. Warum? Dann macht er es später. Es gibt eine Auseinandersetzung, es gibt eine Auslegung unserer Weisen, die eigentlich auf den ersten Blick, nennen wir sie mal, agadisch wirkt. Sie wirkt so wie ein Midrasch, es ist eine schöne Auslegung. Es muss nicht zwingend so sein, man weiß nicht genau, was unsere Weisen damit wollen. Aber wie wir entdecken werden, ist es viel profunder, als es auf dem ersten Blick aussieht. Es heißt hier, weil hier Nashim Asherayut Meim Nefesh Adam, es gab Menschen, an einem entseelten Menschen. Und sie konnten das Pessachopfer an jenem Tage nicht bringen, nicht machen. Denn bringt Rashi die Auslegung unserer Weisen, wieso waren diese Menschen Tmeim? Wieso waren sie Tmeim? Und die Antwort ist, das waren jene Leute, die den Sarg mit den Gebeinen von Josef trugen. Josef sagte dem Israel, als er nahe dem Tod war, ihr sollt bitte meine Knochen mit nach Israel bringen. Gott wird euch aus hier herausführen. Nimmt meinen Sarg mit. Und diese Leute trugen dann, es gab Leute in der Wüste, die waren damit beschäftigt, die trugen den Sarg Josefs in der Wüste. Und weil ach Josef, große Josef, war Zadik, macht nicht aus. Wenn er verstorben ist, werden Menschen Tmeim, ja, auch wenn sie den Zadik tragen. Es ist nicht anders wie jeden anderen verstorbenen Menschen. Die in der Nähe kommen, die ihn tragen, werden Tmeim. Ich möchte hier einen kleinen Seitensprung machen, der zwar nicht relevant ist für die Leute, die unmittelbar jetzt im Shiur sind, aber vielleicht hört sich jemand das später an. Es gibt Menschen, die vorschlagen, dass obwohl Kohanim keinen Friedhof besuchen dürfen und kein Grab aufsuchen dürfen, also sie dürfen nicht nahe einem Grab gehen, erst nicht in einem Mausoleum oder über ein Grab sein. Aber es gibt um Menschen, die denken, Tzadikim, die verstorben sind, die werden nicht Tameh. Ja? Und deshalb dürfen sie ausnahmsweise bei den größten Tzadikim, dürfen sie auch dort besuchen. Das ist halachisch, also kann kaum Fuß fassen. Es ist schwer, irgendwelche Rechtfertigungen dafür zu sehen. Und der Midrash, den wir gerade erwähnen, der spricht dagegen. Wenn Josef sogar Tameh war, dann doch sicher alle späteren Tzadikim. Also nicht nachzuahmen. Aber wir kommen hier zurück zu unserem Punkt. Diese Menschen trugen die Bahre Josefs und werden deshalb zu Tameh. Und sie können nicht Korban Pesach bringen. Liebe Freunde, was soll diese Geschichte? Warum muss es ausgerechnet Menschen sein, die den Sarg Josefs trugen? Warum kann es nicht sein, sie waren da mehr, weil sie da mehr waren? Ja? Nehmen wir ein paar verschiedene Beispiele. Jemand hatte ein Esel. Esel hatten sie. Das war damals die Pickup Truck. Ja? Und jemand hat einen Esel und der Esel ist gestorben. Nicht jeder Esel lebt ewig. Ich glaube, die meisten leben nicht ewig. Aber und er verstorben und er hat den Esel entsorgen müssen, nicht gerade vor seinem Zelt einen Esel haben, dann wird er Tameh für eine Nevela, das Tier ist wie Aas, ja, es ist ein verstorbenes Tier. Und wenn man das dann umplatziert, wird man, ja, er berührt es, er platziert es um, dann wird er Tameh. Das hier ist kein großer Einwand, das kann es nicht sein. Warum? Es steht hier ausdrücklich Nefesh Adam, eine Menschenseele. Und tatsächlich erklärt die Gemara, dass ein Mensch, der Tameh ist, weil er etwas berührt hat, wo sollte er die Möglichkeit haben, am Tag selbst in die Mikwe zu gehen, dass er abends schon tahor ist, das ist nicht bei jeder Atoma, aber wo das der Fall ist, dann darf man, wenn man, man darf ihn mit einer Vielleicht ist jemand einfach verstorben. Warum muss es ausgerechnet Josef sein? Interessant ist auch, dass eigentlich das unter unseren Weisen eine umstrittene Sache ist. Es gibt eine zweite Meinung von Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sagt, Rabbi Yossi sagt, es waren die interessant, Rabbi Yossi sagt, die den Sarg von Josef trugen. Und Rabbi Akiva sagt, es gab ein Met Mitzvah. Ein Met Mitzvah heißt, jemand ohne Verwandten ist verstorben und man musste sich um ihn kümmern. Was soll das wiederum? Also Menschen sterben, das kommt ja vor. Warum muss man so eine Interpretation geben? Liebe Freunde, was wir hier haben, ist eigentlich etwas, das auf dem ersten Blick, wie gesagt, mit Rashi stünde, aber eigentlich eine halachische Lehre beinhaltet. Was ist die halachische Lehre? Nicht jeder, der Erev Pesach Tameh ist, gilt als Ones, als unabsichtlich, er kann leider Korban Pesach nicht bringen. Wieso? Was wäre, wenn jemand ein, zwei, drei, sechs Tage vor Pesach einen Friedhof besucht? Er geht auf den Friedhof. Ah, dort Verwandte, was weiß ich, er ist nach Jerusalem gekommen für Yom Tov. Und die Großmutter liegt auf dem Ölberg, auf dem Olivenberg. Dann will er hin, geht dorthin, ist jetzt Tameh. Ja? Dann sagt er, okay, ich mache Pesach Sheni, ich komme häufig nach Jerusalem. Die Antwort ist, der hat es nicht unabsichtlich gemacht, er hat es absichtlich gemacht. Ja, und da muss man sehen, was die halachische Folgen sind. Es gibt halachische Folgen. Er hat sich absichtlich tamé gemacht. Es ist das Pendant, das Gegenteil, das Spiegelbild von diesem Fall mit dem, der Bar Mitzwa wurde. Ja, der Bar Mitzwa, der konnte echt nichts dafür. Er ist halt dann geboren. Was soll ich da tun? Der andere, der hat sich tamé gemacht. Und kommt Rabbi Yossi und sagt, die trugen also, das waren Menschen, die haben sich um eine Mitzwa gekümmert, die trugen den Sarg von Josef. Nur es gibt ein kleines Problem mit Rabbi Yossi. Die Idee ist großartig, aber es ist nicht überzeugend, es wirkt nicht überzeugend, warum nicht? Weil in Jena, sie waren ein ganzes Jahr dann in beim Fuß des Berg Sinai. Also ich nehme mal an, dass der Sarg von Josef in einem Zelt war. Da gibt es keinen Grund, ihn zu tragen. Und Rabbi Akiva akzeptiert den Versuch und bietet eine Lösung. Und sagt er, okay, Hauptsache ist, ihr versteht, es geht darum, dass diese Menschen nicht aus Wahl Tameh wurden, sondern weil es eine Pflicht gab. Und deshalb wurden sie Tameh. Er hätte auch sagen können, es waren Menschen, wo ein unmittelbarer Verwandter verstorben ist und sie waren die nächsten Verwandten, die sich darum kümmern mussten. Ja? Die Hauptsache ist, sie haben nicht gewählt, Tameh zu werden, sondern sie wurden Tameh, weil sie mussten. Und es sind diese Menschen, die eine gute Ausrede haben übrigens, die keine Ausrede akzeptieren wollen und sie wollen Korban Pesach bringen. Das ist eigentlich diese kleine, also Erläuterung, das kommt übrigens, die Erläuterung, die ich gerade gegeben habe, die fand ich von Rabbi Chaim ben Attar, Or HaChaim, auf dem Chumash, und es ist sehr zutreffend, dass das eigentlich erklärt, was Rabbi Akiva und Rabbi Yossi eigentlich hier wollen. Wenn wir schon so weit sind, möchte ich das Halachisch noch ein ganz klein bisschen weiter beschreiben. Eine kleine Sekunde. Ich habe hier den Text von Rambam, den ich zeigen will. Leider ist er ohne Punktierung und Sie werden einfach mit mir mitreisen. Ich werde es einfach live übersetzen, das ist das Einfachste. Wir sind hier im fünften Kapitel der Gesetze von Korban Pesach von Rambam. Wer Tameh war, während man das Pesachopfer schächten musste, für ihn schächtet man nicht. Ja, so ein Tameh, für den man nicht schächtet. Es gibt solche, wie zum Beispiel, hat seinen Esel, die Karkasse seines Esels entsorgt, das ist was anderes. Aber solche Leute, die derart Tameh sind, dass man für sie nicht Korban Pesach schächten darf, oder Shaya Bederch Rechoka, er war weit entfernt, ohne Nas ohne Sacher, oder vergleichsmäßig eine andere Ausnahmesituation, für die er nichts konnte. Oh, dann fügt Rambam hinzu, Shagag, er hat es nicht absichtlich gemacht, er hat Pesachopfer nicht gebracht. Dann bringt er Pesach Sheni. Gut. Diese Mitzvah ist so groß, dass sie auch den Schabbat durchbricht. Das sollte der 14. Iyar Schabbat sein. Dochet der Schabbat. Gut. Es durchbricht Schabbat. Jetzt sagt er aber etwas Interessantes. Ketzad, wie geht das so? Mische Shagagunen, hat jemand unabsichtlich oder noch weniger als weil er nicht anders konnte, hat Korban Pesach nicht gebracht. Im Heside, ja, er musste dann ein Opfer am zweiten Pesach bringen. Er hat es aber absichtlich nicht gemacht. Er sagt, nö, zweite Pesach mache ich nicht. Dann Chayav Karet. Dann steht er unter der Strafe von Keres. Warum? Weil er hatte eine Pflicht, um Pesach Sheni zu machen.
Wenn er es dennoch nicht macht, chayav karet. Wie im Shagag und Enas, auf der Pamaschini. Was ist, wenn er zweimal unabsichtlich oder weil es nicht anders ging, nicht besser bringen konnte? Patur. Dann ist, hat er keine Schuld dafür. Heside, Veloi Krivri schon. Er hat absichtlich nicht den ersten Pesach gemacht. Arese makriv b'sheni, dann darf er Pesach sheni machen. Vim lo ekriv b'sheni, wenn er es nicht gemacht hat, afal pi sheshagag, obwohl es unabsichtlich war, arese chayav karet. Ja, warum? Share lo ekriv korban Hashem emuado, er hat das Opfer nicht in seine Zeit gebracht. Das heißt so, damit Pesach sheni gemacht werden kann, muss es sein, dass man das erste Pesach-Opfer nicht gebracht hat. Wenn jemand eine Pflicht hat, Korban Pesach zu bringen, und diese Pflicht absichtlich nicht erfüllt, dann kommt diese Person unter der Karetstrafe. Die Frage ist, wann kommt jemand unter dieser Karetstrafe? Wenn, es muss sein, dass er absichtlich nicht Korban Pesach gemacht hat. Also entweder hat er absichtlich nicht das erste Opfer gebracht, obwohl er konnte, oder es war nicht absichtlich, aber später hatte er die Möglichkeit, den zweiten Pesach zu machen, dann war es absichtlich. So oder so bekommt er Karet. Das Interessante ist, wenn er absichtlich das erste nicht gemacht hat, kriegt er eine Chance nachzuholen. Wenn er diese Chance aus mangelnden Möglichkeiten nicht erfüllt hat, dann ist er trotzdem karetpflichtig. Warum? Weil er das schon, die Karette hängt über ihn schon das erste Mal. Das heißt, jetzt, dass er jetzt eine gültige Ausrede hat, hilft ihm nicht. Ja? Die gültige Ausrede hilft nur, wenn man nicht bereits unter Karette steht. Aber er steht schon unter Karette, dann die verspätete gültige Ausrede hilft ihm nicht mehr. Das wollte ich hier zeigen im Rambam. Was ist dann Derech Rechoka? Es gibt drei verschiedene Meinungen, was Derech Rechoka ist. Und es gibt eine Meinung sogar, dass Derech Rechoka ein weiter Weg nicht wörtlich zu nehmen ist, sondern jeder, der zu jener Zeit außerhalb des Tempelbergs war, gilt als Derech Rechoka. Rambam befolgt nicht diese Meinung, sondern man folgt eine Meinung, die sagt, dass man 15 Mil, also circa 14,5 Kilometer entfernt von Jerusalem sein muss, damit man keine Karetstrafe bekommt für das Nichtbringen von Korban Pesach. So, dann möchte ich mit einer interessanten Geschichte oder vielleicht nicht Geschichte, sondern philosophische Überlegung, Chumra, schließen. Nämlich, es gibt eine Überlegung, das ist ein Shiur für sich, ob man nur zu Tempelzeiten die Opfer bringen kann oder ob man heutzutage eigentlich Korban Pesach bringen soll, wenn wir können. Wir können nicht. Es würde alle Hölle losbrechen, gerade jetzt, wenn wir versuchen würden, Korban Pesach heute zu bringen. Und die Poskim sind nicht alle überzeugt, dass man überhaupt darf. Aber es gibt eine Meinung, die sagt, dass man heutzutage auch eigentlich Korban Pesach hätte bringen müssen. Und aus Rücksicht zu dieser Meinung gibt es ganz wenig Leute, aber es gibt solche Leute, die darauf stehen, auch wenn sie in Jerusalem leben, die ersten Tage von Pesach nicht in Jerusalem zu sein, und zwar Erev Pesach insbesondere nicht in Jerusalem zu sein. Sie sollten wenigstens 15 Kilometer entfernt sein nach dem Rambam. Das heißt, die gehen vielleicht nach Bnei Brak für die ersten Tage, damit eben sie nicht in diese Kategorie kommen würden, dass sie Korban Pesach hätten bringen können und es trotzdem nicht gemacht haben. Wir sollen nicht aus den Augen verlieren, dass wir alle das nicht, wir können es nicht tun. Es ist nicht klar, dass wir dürfen. Und auch wenn wir dürfen, ist nicht klar, dass viele andere unentbehrliche Bedingungen erfüllt sind. Aber es gibt so eine Chumra. Es gibt ganz wenig Menschen, die diese Sache so streng leben und deshalb gehen sie Erev Pesach weg. Und eigentlich zeigt das ihr, bezeugt das von ihrem tiefen Glauben, wie weit sie sich bewusst sind, was Karet bedeutet und fürchten nicht nur Karet, sondern eine mögliche Möglichkeit, so ein kleiner Prozentsatz von Karet fürchten sie ebenfalls. Und das hat etwas sehr, sehr Schönes an sich, wie diese Menschen das leben. So, das war's für heute und ich danke für die Aufmerksamkeit und für die Anwesenheit.